Bewegung ist ja nicht nur für den Körper und Geist sehr wichtig, sondern auch für die Psyche. Mit Hilfe von Bewegung werden zum Beispiel positive Gefühle provoziert, zum Beispiel durch Erfolgserlebnis, Gruppenerlebnis. Und man erlebt sich so selbstwirksam und entwickelt auch ein gesundes Selbstvertrauen.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In den letzten 8 Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage an, wie man Schule als bewegten und bewegenden Lern-, Lebens- und Arbeitsort gestalten kann, welchen positiven Einfluss Bewegung aufs Lernen kann haben und wie viel Bewegung Kinder eigentlich brauchen. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Wer die letzte Podcast-Folge bis zum Schluss gehört hat, hat hier das Thema Philosophie erwartet. Leider hat meine Gästin aus gesundheitlichen Gründen die Aufnahme müssen verschieben. Daher sende ich gute Besserungswünsche und liebe Grüße nach Luzern. Dafür geht es in dieser Podcast-Folge ganz passend zum Schulstart um Bewegung. Als Klassenlehrer habe ich viele Bewegungspausen in meinem Unterricht eingebaut, weil ich gemerkt habe, dass die Kinder sich nachher wieder besser konzentrieren können und weil es auch ein Ritual war, das Spass gemacht hat. In einer Lehrpersonen-Weiterbildung habe ich aber gelernt, dass man Bewegung noch viel kreativer und vielseitiger kann in den Schulalltag einbauen. Deshalb hat mich diese Folge nach St. Gallen geführt. Und da sitze ich heute gegenüber von Patrick Fust. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst.
Sehr gern. Danke vielmals für die Einladung.
Du bist Oberstufenlehrer und Papi, nebenbei Autor und Fachlektor von «Schule bewegt» und leitest seit vielen Jahren eine Weiterbildung zum Thema «Bewegte Schule». Hat Bewegung in deinem Alltag überhaupt noch Platz?
Klar, das ist eine Frage der Priorität. Erstens weiss ich, dass ich Bewegung brauche und zweitens, dass es keine Zeitverschwendung ist. Ich bin nachher auch konzentrierter, motivierter beim Arbeiten. Wir sind auch schon viele Ideen und Lösungen in Bewegung in den Sinn gekommen. Manchmal mache ich das sogar planmässig. Also ich nehme eine Frage vor für meine Spazier-, Jogging-, Velorunde und häufig habe ich nachher eine Antwort darauf.
Wir haben uns vor ein paar Jahren persönlich kennengelernt. Du bist zu uns an die Schule gekommen und hast uns eine Weiterbildung gegeben. Ich mag mich noch gut erinnern, denn wir haben uns selber ganz viel müssen und dürfen bewegen und wir haben es auch recht lustig zusammen gehabt. Wieso ist Bewegung für uns Menschen so wichtig?
Ja, wer rastet, rostet. Wir müssen unseren Körper unterhalten und warten. Die Gebrauchsanleitung für unseren Körper ist eigentlich, dass man ihn regelmässig bewegt. Und wenn wir nicht regelmässig machen, dann können wir irgendwann nicht mehr. Also use it or lose it. Und wie fit unser Körper ist, beeinflusst außerdem ja auch noch unseren Geist und unsere Psyche.
Im Vorfeld habe ich Zahlen gesucht, die zeigen, wie so eine Bewegung bei den Kindern von heute steht. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, empfiehlt schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen täglich 60 Minuten körperliche Aktivität. Die Realität ist aber, dass nur ca. 40% der Primarschulkinder und sogar nur 21% der Oberstufenschülerinnen und Schüler das sollen erreichen. Das sind blutige Zahlen. Kann man wirklich von einer Bewegungsarmut reden?
Ja, also die durchschnittliche Bewegungszeit ist wirklich innerhalb von 1-2 Generationen massiv gesunken, also innerhalb von einem Wimpernschlag von der Menschheitsgeschichte. Nur ein Vergleich, in den 70er Jahren haben sich 6- bis 10-jährige Kinder in der Schweiz im Durchschnitt pro Tag 3 bis 4 Stunden bewegt, häufig draussen im Wald und so weiter. Und heute kommt noch jedes vierte Kind mindestens auf 1 Stunde pro Tag. Wenn man da grafisch würde darstellen, würde es eben nicht so aussehen, dass so leicht gegen runter geht, sondern das ist drastisch gesunken.
Man hört ja immer wieder, früher ist alles besser gewesen. Du hast jetzt gerade das Beispiel gebracht aus den 70er. Haben wir uns in dem Fall früher wirklich mehr bewegt?
Ja, das ist tatsächlich so. Und ganz einfach gesagt, kann man sagen, es hat früher noch körperliche Gebrechen gegeben, weil man sich zu viel bewegt hat, beziehungsweise weil man sich falsch bewegt hat. Und heute gibt es die körperlichen Gebrechen wegen zu wenig Bewegung.
Ich habe ein paar Ideen, was Gründe könnten sein. Was hat sich aus deiner Sicht verändert?
Ich rede einmal von 3M, Maschinen, Motoren und Medien. Also es gibt ja nur schon im Haushalt, zum Beispiel in der Küche, sehr viele Maschinen, die es früher noch nicht gegeben hat. Motoren nehmen uns die Bewegung ab oder erleichtern zumindest unsere körperliche Arbeit, zum Beispiel Rolltreppen, E-Bikes, E-Scooter und so weiter. Mhm. Auch die neuen Medien haben natürlich die Berufswelt verändert, sind im Alltag omnipräsent und auch da ist die Folge, dass die Menschen sich weniger bewegen.
Ich habe fast gedacht, dass das Letzte kommt. Also Digitalisierung als Ganzes ist natürlich, das sieht man ja jeden Tag, das sieht man im Zug, das sieht man in der Schule. Kinder sind mehr an Tablets, Handys und so weiter. Wegdenken können wir uns das nicht, aber gibt es Möglichkeiten, die Technologien so zu nutzen, dass Kinder gleich zu mehr Bewegung motiviert sind?
Klar, es gibt Digitales, wo die Menschen zu mehr Bewegung im analogen Leben motivieren. Also wenn sich jemand dank einem Schrittzähler mehr bewegt, ist das eine gute Sache. Besser finde ich es persönlich dann, wenn man mit der Zeit dank einem besseren Körpergefühl auf die digitalen Hilfsmittel kann verzichten kann. Und es gibt natürlich einen Haufen Faszinierendes im Internet. Tanzschritt, Koordinationsübungen, Challenges. Die Frage ist dann, wie lange man anderen beim Bewegen zuschaut und wie lange man selber aktiv ist. Und das soll im gesunden Verhältnis stehen.
Ich habe das Gefühl, dass es heute auch viel mehr Regeln und Ängste gibt. Ich kann noch ohne Probleme dürfen und können auf einen Baum klettern. Die Kinder von heute dürfen das vielleicht nicht mehr. Und auch mein Sportdozent an der PH Zug hat uns in der Ausbildung schon gesagt, dass viele Kinder keinen Purzelbaum mehr können. Wie erlebst du das?
Ja, ich spüre bei den Erwachsenen auch mehr Ängste als früher. Und von einem Referent habe ich mal eine sehr plausible Begründung gehört für das grössere Angstgefühl. Und zwar hat er gesagt, früher haben wir mehr Kinder gehabt. Und wenn man zum Beispiel 10 Kinder hat, dann weiss man von Anfang an, dass man nicht alle beaufsichtigen kann. Das heisst, man ist froh, wenn zum Nacht wieder alle daheim sind. Und wenn man aber nur 1, 2 Kinder hat, dann kann man eben viel besser als Helikopter oben durchfliegen und die Kinder beaufsichtigen. Und ja, dass zum Beispiel viel weniger Kinder einen Purzelbaum machen können, ist erwiesen. Und es ist aber auch klar, wenn man sich weniger bewegt, ist man auch weniger geschickt.
Würdest du sagen, dass Überbehütung in dem Fall da auch ein Problem ist?
Das kann natürlich ein Teil sein von einem Problem, dass man Kinder weniger machen lässt und dass sie Erfahrungen, die ganz wichtig sind, dann nicht machen können. Es ist ja ganz wichtig, dass man dranbleiben kann und es hat niemand gelernt laufen, wenn man nicht zwischen ihnen umgekehrt wäre und einfach trotzdem dranbleiben wäre. Und wenn da die Ängste der Eltern dann die Ängste der Kinder werden und sie sich durch da weniger bewegen, ist tatsächlich auch da gegeben, dass sie dann weniger geschickt sind, sich noch weniger getrauen und sich noch weniger bewegen.
Welche Rolle spielt Bewegung in der körperlichen und geistigen Entwicklung von Kindern?
Selbstverständlich ist Bewegung elementar wichtig für die körperliche Entwicklung. Ohne Üben würde ein Kind eben nicht lernen laufen. Und zu der geistigen Entwicklung kann man sagen, Lernen und Bewegen ist bei jungen Kindern ja das Gleiche. Also alles geistige Lernen passiert in Bewegung am Anfang. Und erst mit der Zeit funktioniert das abstrakte Denken ohne Unterstützung durch die Bewegung. Und dazu passt der Ausdruck vom Greifen zum Begreifen. Und Bewegung ist ja nicht nur für den Körper und Geist sehr wichtig, sondern auch für die Psyche. Mithilfe von Bewegung werden zum Beispiel positive Gefühle provoziert, zum Beispiel durch Erfolgserlebnis, Gruppenerlebnis. Und man erlebt sich so selbstwirksam und entwickelt auch ein gesundes Selbstvertrauen.
Wie erwähnt, die WHO empfiehlt Kindern und Jugendlichen 60 Minuten körperliche Aktivität. Was das jetzt genau bedeutet, ist für mich nicht ganz klar gewesen. Und in der SRF-Einstein-Sendung zum Thema «Die Wahrheit hinter der Bewegung» hat Mirko Schmidt, Sportwissenschaftler von der Uni Bern, über die Intensität von Bewegung geredet. Denn viele Bewegungsaktivitäten in der Schule sind nur von leichter Intensität, wo die Kinder einen Puls von ca. 120 Schlägen pro Minute erreichen. Die Studienlage, also die Wissenschaft, spricht sich aber für eine intensive Bewegungsaktivität mit einem Puls von ca. 160 Schlägen pro Minute aus, damit man messbar auf kognitiver Leistung Effekte erzielt. Sind so positive Eigenschaften wirklich messbar?
Das ist eine interessante Studie, wie hunderte andere auch, die es gibt zu der bewegten Schule. In der Schule geht es ja um sehr viele Ziele. Also wenn man nur schon die gewünschten Leistungen anschaut, sind es ganz unterschiedliche. Die Schülerinnen und Schüler sollen also nicht nur zum Beispiel etwas gelernt können reproduzieren, sondern zum Beispiel auch selber reflektieren oder mit anderen erfolgreich zusammenarbeiten. Und dann geht es ja in der Schule natürlich nicht immer in erster Linie um Leistung. Kinder und Jugendliche sollen sich vor allem auch wohlfühlen können und sich gesund entwickeln können, zusammen mit anderen. Und dafür ist Bewegung im Schulalltag sehr wichtig. Und wenn das Ziel von einer Bewegungsintervention ist, dass das Wohlbefinden gesteigert und Klassenatmosphäre verbessert wird, dürfte da gemeinsam Lachen wohl entscheidender sein als die Höhe vom Puls. Mhm. Aber gleich nochmal zu der Leistung. Studien zeigen klar, dass Bewegung hilft, Konzentration und Motivation zu steigern. Und bei einer besseren Konzentration und Motivation wird dann sicher auch die Leistung gesteigert. Indirekt beeinflusst also sicher auch weniger intensive Bewegungsaufgaben die geistige Leistung positiv. Und eine weitere Frage wäre zum Beispiel auch, ob die geistige Leistung auch dann noch gesteigert könnte werden, wenn man pro Tag mehr von diesen intensive Einheiten würde einsteuern. Also ich würde vermuten, dass eine intensive Bewegung, die immer wieder kommt, irgendwann die Schülerinnen und Schüler würde ermüden. Übrigens nicht nur körperlich. Und dass dann die intensive Bewegung sogar bezüglich Leistungsfähigkeit könnte kontraproduktiv werden. Also auch eine Spitzensportlerin oder ein ambitionierter Musiker muss sich ja zum Beispiel fragen, wie die Leistung optimal verbessert werden kann. Und da spielt sicher die Motivation eine entscheidende Rolle. Mm. Und ein wichtiger Teil für eine höhere Motivation ist sicher die Abwechslung. Und dafür sorgen im Klassenzimmer die Lehrperson.
Das bedeutet also, dass man zwischen leichter und moderater und intensiver Bewegungen abwechselt.
Genau. Für mich ist da ganz etwas entscheidend sowieso als Lehrperson, dass man abwechseln kann, dass es etwas gibt in Bewegung, dass Erholung drin ist, dass man etwas gemeinsam macht, dass man etwas allein macht. Ich finde, es sind ganz verschiedene Sachen, die immer wieder angesprochen werden sollen, dass man möglichst viele Kinder und Jugendliche können erreichen können. Und in diesem Bereich auch, zum Beispiel ist auch eine Frage, wie man Bewegungsspiele macht, wie viel von diesen Spielen sind kooperativ, wie viel sind kompetitiv und das kann von Klasse zu Klasse unterschiedlich sein. Hm. Da ist ja dann die Professionalität von der Lehrperson, die ihr sagt, da braucht es jetzt mehr von dem oder mehr von dem.
Was ja noch spannend ist, es gibt auch Studien, die zeigen, dass Kinder nach moderater oder intensiver Bewegung bis zu 20 Minuten aufmerksamer sind, was mit den Hirnbotenstoffen Noradrenalin und Dopamin zu tun hat. Das sind zwei Neurotransmitter, die bei intensiver Bewegung vermehrt ausgeschüttet werden. Sie sind für die Steuerung von unserer Aufmerksamkeit und für Lern- und Gedächtnisprozess zuständig. Kann also die Kombination von Bewegung und Lernen wirklich die Denkfunktion verbessern?
Also man hat gesehen, dass die allermeisten Schülerinnen und Schüler, die in Bewegung dürfen lernen, von sich sagen, dass sie dadurch motivierter und konzentrierter sind. Und was machen die Lehrpersonen nicht alles, dass ihre Schülerinnen und Schüler motivierter und konzentrierter sind? Gehen wir also auf ihre Bedürfnisse ein, sodass es ihnen besser geht und sie ihre Leistung können steigern können. Und die Schülerinnen und Schüler fühlen sich so ernst genommen, haben mehr Freude an der Schule und übrigens auch an der Lehrperson. Das ist ein Plus für alle, übrigens auch für die Eltern.
Also ich habe mit meiner Klasse auch immer Bewegungspausen zwischen den Lektionen gemacht, manchmal drin, manchmal draus. Ich habe dann ein paar Lieder abgespielt und spontan Übungen dazu gemacht, wie Jumping Jacks, Squats, Sit-Ups, Push-Ups und manchmal auch mit dem Springseil und so weiter. Wir sind auf jeden Fall in die Schweiz gekommen. Hast du noch gute Ideen?
Ja klar, Dutzende. Also es gibt viele Arten von Gruppenspielen, zum Beispiel mit einem Fokus auf Geschicklichkeit, Konzentration, Spontanität im Bereich Improvisationstheater, im Zusammenhang mit Lernen und so weiter. Es gibt Kunststücke zu lernen, wo man allein kann oder mit anderen. Auf jeden Fall sind die besten Bewegungspausen aus meiner Sicht einfach. Das heisst, man kann es schnell erklären. Sie kommen ohne Material aus oder man braucht Material, das man sowieso zur Verfügung hat. Und man kann es auch mit wenig Platz durchführen. Und natürlich sollen die Spiele und Übungen lustvoll sein, also einen höheren Spassfaktor haben.
Wie viel Zeit sollen und dürfen so Bewegungspausen und Übungen im Schulalltag in Anspruch nehmen? Es bleibt ja oft sehr wenig Zeit neben dem straffen Stundenplan.
Ein paar Minuten pro Lektion können schon sehr viel ausmachen. Wichtig ist vor allem, dass Bewegungspausen regelmäßig eingesetzt werden. Und je ritualisierter die durchgeführt werden, desto besser funktioniert das Ganze auch. Und etwas, was ich auch gerne sage, ist, wenn man während dem Unterricht das Gefühl hat, man müsse etwas plant streichen, dann ist mein Wunsch, dass man sich genau fragt, war. Gut möglich nämlich, dass dann eine Bewegungseinheit mit gemeinsamem Lachen und einer Pause für den Geist wichtiger ist als eine weitere Denkarbeit.
Das habe ich auch so erlebt. Das ist einfach motivierend. Das ist schnell eine Pause. Die Kinder lachen und ja, eben auch ich bin in Schwitzen gekommen. Das hat auf jeden Fall immer gut getan. Ich möchte nochmal auf den Bewegungsmangel der Oberstufenschülerinnen und Schüler eingehen, da du ja selber Oberstufenlehrer bist. Eine Frage, die mich immer beschäftigt hat und mir auch mitgegeben worden ist auf Instagram. Wie geht man auf Kinder ein, die sich nicht so gerne bewegen und sich vielleicht genieren?
Also natürlich gibt es kein Patentrezept dafür. Man kann aber zum Beispiel die folgenden Sachen machen. Die Umsetzung der Bewegungseinheiten mit der Klasse besprechen. Den Schülerinnen und Schülern mehrere Aufgaben zum Auswählen anbieten oder sie auch Spiel selber vorbereiten und anleiten lassen und natürlich ein gutes Vorbild abgeben. Ich finde es zum Beispiel auch super, wenn die Lehrpersonen auch Aufgaben vorschlagen, die sie selber nicht beherrschen und die zusammen mit der Klasse üben. So können sie aus meiner Sicht zwei entscheidende Kompetenzen vorleben. Erstens das eigene Potenzial, egal wie hoch das ist, so gut wie möglich ausschöpfen und zweitens auch über sich selber lachen, wenn man mal etwas nicht anbringt oder eben noch nicht.
Das finde ich sehr einen guten Tipp. So ist es mir auch mal gegangen beim Tanzen. Auch die Pubertät bringt ja neue Herausforderungen. Als heranwachsende Jugendliche fühlen sie sich manchmal nicht oder noch nicht so wohl im eigenen Körper oder finden so Bewegungsübungen wahnsinnig uncool. Wie würdest du dort reagieren?
Also wie vorher schon erwähnt, sie von Anfang an ins Boot holen und sie mitbestimmen lassen. Und es gibt immer wieder spannende Vorschläge, die man dann ausprobieren kann in der Klasse. Ganz entscheidend ist natürlich auch, dass man der Lehrperson ansieht, dass sie auch selber Freude hat an der Bewegung und am gemeinsamen Spielen und Lachen.
Wie machst es du mit deinen Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe?
Also je nach Situation bespreche ich da entweder mit einzelnen Schülerinnen und Schülern oder einer Gruppe oder dann in der ganzen Klasse. Mein Ziel ist natürlich, dass man immer besser herausfindet, wie sich alle möglichst wohlfühlen, auch mit Bewegung.
Bevor wir zu der konkreten Umsetzung kommen, hören wir uns Kinder an. Sie erzählen uns, warum für sie Bewegung wichtig ist.
Ich kann mich dann besser konzentrieren und ich fühle mich irgendwie nicht mehr so schlapp.
Ich bekomme dann mehr Power zum Lernen und nachher kann ich mich besser konzentrieren.
Man kann den Kopf freibringen, man kann ein bisschen abnehmen und halt ein bisschen schwätzen.
Also für mich ist es einfach ein bisschen langweilig, nur die ganze Zeit auf dem Stuhl zu hocken.
Beim Sitzen tut es mal den Arsch weh und so bist du nicht also allein, wenn du dann musst du eine Stunde hocken. Ja, und dann ist es schon leicht, wie man dann eine Bewegungspause machen kann.
Der Stuhl ist halt mega hit und die Lehrer und die Lehrerinnen lassen weichen.
Wenn man nur auf dem Stuhl hockt, nachher hat man noch Energie und ich kann dann einfach nicht einschlafen am Abend. Ich wäre es cool finden, wenn man mehr Pause machen.
Einfach so still hocken ist dann irgendwann schon unangenehm. Man kann schon eine Lektion lang still hocken, aber dann braucht man dann schon eine Pause.
Ich finde, Bewegung ist wichtig in der Schule, dass man sich genug bewegt und nicht immer so ruhig sitzen muss. Und darum sind Pausen gut.
Wie erlebst du das bei deinen eigenen Kindern?
Also man hat gehört, es geht darum, sich besser zu fühlen und es geht darum, nachher besser sich konzentrieren und besser motiviert zu sein. Und bei den eigenen Kindern ist es ein bisschen unterschiedlich, wie intrinsisch motiviert sie sind für Bewegung. Die Tochter ist ein bisschen mehr intrinsisch motiviert als der Sohn. Dort braucht es manchmal ein bisschen mehr von außen, um ihn ein bisschen anzutreiben. Und da ist aber auch ein schwieriger Punkt, wo es auch nicht ein Patentrezept gibt, wie man dann mit dem umgeht. Also sicher einfach Zeit lassen und probieren herauszufinden, was jetzt die Person gern macht, weil es geht ja nicht um einen Druck von den Eltern, wo dann kontraproduktiv wäre, sondern die Kinder sollen etwas finden, wo sie den Plausch haben, wo sie auch längerfristig dabei bleiben können.
Bevor wir zu mehr Bewegung in der Schule kommen, möchte ich zuerst mit dir anschauen, wie man daheim die Kinder zu mehr Bewegung motivieren kann. Du hast, wie gesagt, selber zwei Kinder. Wie können Eltern den Alltag von ihren Kindern so gestalten, dass mehr Bewegung ganz natürlich integriert wird?
Der Komiker Karl Valentin hat mal gemeint, wir können die Kinder nicht erziehen, die machen uns eh alles noch. Also Eltern sind automatisch Vorbilder, bessere oder schlechtere. Und mit unserem Bewegungsverhalten zeigen wir, was wir selber gut finden. Und wie wird das jetzt im Alltag gelebt? Also gehen wir häufig zu Fuss oder ist es gewohnheitsmässig so, dass wenn wir vor der Tür sind, automatisch ins Auto einsitzen? Nehmen wir die Stege oder gehen wir auf die Rolltreppe? Nehmen wir den Lift? Was machen die Eltern, wenn sie müde sind? Sind sie dann körperlich passiv oder kommen sie dann in Bewegung? Wie sieht das Programm am Wochenende aus und so weiter? Mhm. Also Verhaltensmuster werden von den Kindern ja vielfach übernommen und dementsprechend ist die Vorbildfunktion ganz wichtig.
Sehr gut, du hast die Frage, die noch kommt, gerade beantwortet, wie wichtig Vorbilder sind. Also sie sind wichtig. Würdest du Bewegung auch daheim beim Lernen und bei Hausaufgaben empfehlen und kannst du gerade ein paar Beispiele machen?
Klar, also meine Traumvorstellung ist es, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben so gestalten können, wie sie den bewegten Unterricht in der Schule erleben. Das heisst, mit Bewegungspause und bewegtem Lernen. Und man kann Kinder und die Jugendlichen verschiedene Formen ausprobieren lassen, dass ihre persönlichen Lieblingsstrategien herausfinden können, die sie zum Beispiel am Schluss auf einem Plakat aufschreiben. Und eine Bewegungspause übrigens bedeutet, was kann ich machen, wenn ich eine Pause brauche, dass ich wieder motiviert kann arbeiten nachher, also zum Beispiel gehen spazieren, beziehungsweise rennen oder ein Kunststückchen einüben. Und zum bewegten Lernen kann man sich zum Beispiel fragen, wie kann ich meinen Lernprozess so mit Bewegung anreichern, dass er mir mehr Spass macht. Also zum Beispiel mit gleichzeitigem Spazieren, Balancieren und oder Jonglieren.
Du hast es vorher schon angesprochen, als Eltern kann man jetzt nicht Kinder dazu zwingen. Man kann gute Vorbilder sein, aber jetzt, wenn man gleich merkt, ein Kind bewegt sich nicht so gern, sitzt lieber vor einem PC, gamet gern. Gibt es irgendetwas, was man machen kann?
Dranbleiben. Also Erziehung zeigt sich ja nicht immer sofort, manchmal erst nach langer oder sogar sehr langer Zeit. Und es gibt so viele verschiedene Formen von Bewegung, man soll also Verschiedenes ausprobieren lassen und gleichzeitig gelassen bleiben. Eben der Druck von Eltern ist sicher nicht zielführend, es soll ja eben etwas gefunden werden, was Spass macht und dementsprechend lang als Hobby kann beibehalten werden.
Jetzt schauen wir zusammen an, wie man ganz konkret mehr Bewegung in den Unterricht einbauen kann. In der Weiterbildung bei dir habe ich mir deine Ideenmappe «Mehr Bewegung in die Schule» zugetan. Sie ist in 3 Kapitel unterteilt und zu jedem gibt es eine Begleitkarte, 14 Ideenkarten und ein Poster. Ich habe die in meinem Unterricht selber eingesetzt und habe sie mega lässig gefunden, Kind sowieso. Ich würde gerne gerade die 3 Kapitel mit dir anschauen, weil sie gut aufzeigen, wie man den Unterricht bewegter gestalten kann. Und das erste Kapitel heisst, sich flexibel positionieren. Da geht es fest ums Sitzen während dem Unterricht. Und auch dazu habe ich eine Zahl gefunden, nämlich, dass die Kinder 61% der Tageszeit sitzend verbringen. Mit ansteigendem Alter wird es noch mehr, bei 14- bis 16-Jährigen sind es bis zu 10 Stunden am Tag. Das ist deutlich mehr, als ich gedacht hätte. Was sagst du zu dieser Zahl?
Ja, ist erschreckend natürlich.
Ja.
Eben. Und da ist der erste Teil von bewegter Schule, dass man weniger sitzt und mehr steht oder andere Positionen einnimmt.
Wer so viel sitzt, sollte das wenigstens richtig machen. Was ist wichtig bei der Einstellung vom Tisch und vom Stuhl?
Also beim konventionellen Sitzen ist es wichtig, dass der Winkel zwischen der Ober- und Unterschenkel mindestens 90 Grad beträgt. Also anders als zum Beispiel in den Kinosesseln. Und die Füße hat man flach nebeneinander auf dem Boden und den Rücken hat man dementsprechend aufrecht. Die Schultern kann man locker fallen lassen und so die Unterarme auf den Tisch legen.
In meiner letzten Schule hatte ich noch Doppelpult und ich weiss, dass auch andere Schulen noch keine verstellbare Einzelpult oder Stühle haben. Das wäre sehr wünschenswert, aber ist noch nicht so. Was ist dort dein Tipp?
Dass ähnlich grosse Schülerinnen und Schüler am gleichen Pult sitzen und den Stuhl kann man ja dann individuell auch noch einstellen.
Ich habe gedacht, dass du das wirst antworten und jetzt, wenn ich aber die Kinder nicht möchte, am gleichen Pult haben.
Man kann sowieso sagen, noch wichtiger, aber ist wahrscheinlich, dass eben die Lern- und Arbeitspositionen immer wieder verändert werden.
Mit 1,98 wird mir immer wieder gesagt, wie krumm ich hocke. Das liegt aber auch fest daran, dass so gut wie alles genormt ist und deren entspreche ich nicht. Was ist eigentlich eine gesunde Sitzhaltung?
Auf die Frage, welches die beste Sitzposition ist, gibt es eine super Antwort. Die nächste. Und das zeigt, dass es darum geht, zum dynamisch Sitzen, also die Position immer wieder zu ändern. Übrigens nicht nur im Sitzen, sondern auch im Stehen, Knündeln, Liegen. Wenn man die Entwicklung der bewegten Schule anschaut, ist das der Anfang übrigens gewesen, Ende 80er, Anfang 90er Jahre, dass man gesehen hat, dass immer mehr Kinder und Jugendliche schon chronische Rückenbeschwerden haben und wenig überraschend ist man aufs Sitzen gekommen, zu lang sitzen, ohne Pause sitzen, falsches Sitzen. Mhm. Es ist dann probiert worden, um für das Thema sensibilisieren, unter dem Begriff dynamisches Sitzen. Und eben, es heisst, dass man immer wieder andere Positionen einnimmt, so dass man den verschiedenen Strukturen im Körper kann Zeit geben, um sich wieder erholen und ihren Dienst zu machen, insbesondere natürlich der Rücken, der ein eine Schwachstelle ist in unserem Körper.
Bei deinen 14 Ideen geht es ja genau um das, nämlich vom konventionellen Normalsitz wegzukommen. Kannst du gerade ein paar Beispiele machen?
Also man kann zum Beispiel den Stuhl drehen und bei der Rückenlehne mit der Brust anlehnen. Man kann ein oder beide Füße auf den Stuhl stellen. Man kann sich wie ein Kutscher ansetzen und mit den Unterarmen auf den Oberschenkel abstützen. Man kann aber zum Beispiel auch auf den Boden oder auf den Sitzball sitzen. Und zudem kann man natürlich auch knündeln, auf dem Rücken oder Bauch liegen oder eben in verschiedenen Positionen auch stehen.
Auf der Karte sehe ich Bälle in verschiedenen Grössen, Kinder, die stehen, liegen, an die Wand lehnen und sogar einen Stuhl auf dem Tisch. Als Hochstehpult finde ich mega cool, aber bringt das nicht sehr viel Unruhe ins Klassenzimmer?
Also in der ersten Zeit muss ich da natürlich einspielen. Wenn aber klar ist, wie die Schülerinnen und Schüler damit umgehen können, funktioniert das ganz natürlich. Und so soll es auch sein. Man soll auf den eigenen Körper hören können, ihn verstehen und dann darauf eingehen, dass er Bewegung, aber auch Erholung braucht. Und mit dem Wechsel werden immer wieder neue Strukturen vom Körper gebraucht und andere kommen Pausen über.
Mhm. Ich habe es so gemacht, dass ich jede Position eingeführt habe und dann für gewisse Arbeiten 2 bis 3 passende Positionen an die Wandtafel gehängt habe. So konnte ich noch ein bisschen steuern, was ich gerade als angemessen finde. Was empfiehlst du da?
Das finde ich auch sehr gut. Auch ich führe die Lernpositionen laufend ein. Und wenn dann alle Positionen ausprobiert worden sind, dann kann man zusätzliches Poster mit allen Bildern dazu aufhängen. Und in bestimmten Phasen vom Unterricht können dann Schülerinnen und Schüler ihre Positionen selber wählen bzw. verändern. Und wer keine Idee mehr hat oder sich neu inspirieren lassen, kann dann auf dem Plakat schauen.
Mhm. Ich habe das mega praktisch gefunden. Einerseits mit der Karte, die man aufhängen kann, aber auch das Poster. Das ist wirklich sehr cool. Und ich glaube auch mit der Zeit verliert sie auch den Reiz dann, oder ist es nicht mehr so ungewöhnlich, wenn man dann anders sitzen darf, oder wenn man dann den Stuhl aufs Pult stellt? Also irgendwann haben sie sich ja daran gewöhnt.
Genau, so soll es auch sein. Ich glaube, die jüngeren Kinder, die haben da ganz natürlich noch drin. Also im Kindergarten, wenn man Kind einfach machen lässt, dann oder auch daheim jüngere Kinder, die man einfach machen lässt, die werden die Position automatisch ändern, wenn es nicht zu langweilig wird. Und ich behaupte, dass sie noch ein besseres Körpergefühl haben und ein bisschen kritisch der Schule gegenüber, könnte man sagen. Die Schule nimmt die Freude an diesen Wechsel ein bisschen weg. Und jemand hat einmal gesagt, sehr ketzerisch, Einschulung heisst halt auch ein Stück weit Einstuhlung. Und da können wir schauen, dass wir von dem wieder ein bisschen wegkommen.
Ja, es braucht ja schon auch ein bisschen Mut, muss ich sagen. Also du hast jetzt gerade gesagt, aber zum Beispiel die Lehne am Bauch führen zu haben. Da hätte ich natürlich früher gerade reagiert, sitzt richtig her. Also ich glaube, das ist auch noch fest in uns drinnen. Oder ich habe so das Gefühl, wenn der Schulleiter oder irgendwie die Eltern vorbeikommen und alle irgendwie, keine Ahnung, am Boden liegen, auf dem Stuhl oben stehen und so weiter, es könnte so aussehen, als hätte ich es nicht so im Griff. Erlebst du das auch? Dass man eben Hemmungen hat, als Lehrperson es vielleicht auch zuzulassen?
Da erlebe ich immer wieder mal. Es ist einmal eine Lehrerin nach dem Kurs vorgekommen und hat dann herzlich gefragt, also habe ich es richtig verstanden, wenn jetzt jemand am Sims steht, am Fenster Sims und dort etwas schreiben will, soll ich die Person einfach dort machen lassen und nicht sagen, sie soll wieder am Pult gehen, hinsitzen. Und dann hat sie gesagt, genau so. Ja, wir sind ein bisschen weggekommen von dem, dass es normal ist, dass man sich bewegt. Wahrscheinlich sieht es im Büro ganz ähnlich aus. Also still sitzen oder das immer gleich sitzen ist sehr verbreitet.
Was für Ideen die Kinder haben und ob sie sich selber mehr Bewegung in der Schule wünschen, das hören wir jetzt.
Wenn man mehr Pausen einbauen würde, wäre es mega cool und ja, einfach verschiedene Themen in mehr Pausen.
Und einfach so Spiele machen, die man vielleicht auch mit Gruppen, also Spiele miteinander.
Im Unterricht so mitten so ein paar Liegestütze könnte man machen.
Dann würde ich schlafen, mit dem Pult machen.
Dann so Reifen mit dem Hula-Hoop-Reifen oder mit den Wurfbällen, Gumpibällen und noch das Trampolin mit rausnehmen.
Ja, so ein Hochstellpult könnte man noch machen. Das wäre eine Idee.
Meine Idee wäre ein Spiel spielen, wo wir uns bewegen können, wie Memory oder so. Das wäre cool.
Ich fände es gut, wenn man so Aufgaben machen würde, wo man sich auch ein bisschen bewegen kann. Zum Beispiel ein Wanderdiktat, wo man so muss aufstehen und laufen und dann etwas abschreiben.
Also vielleicht kann man irgendwie der Lehrerin sagen, ich brauche kurz 2 Minuten kurz rausgehen, um irgendwie über die Wiese kurz zu rennen und nachher wieder reinkommen, dass ich wieder gut mitmachen kann.
Was meinst du denn Ideen?
Man sieht, dass Kinder und Jugendliche sehr viele Ideen haben und ich bin ein grosser Fan davon, um ihre Meinung einzuholen und dementsprechend auch den Unterricht zu gestalten. Und da habe ich immer auch so gelebt im Bereich bewegte Schule. Das heisst, nicht nur bei anderen Fächern ist es darum gegangen, um mit ihnen zusammen einen Weg zu finden, wie kommen wir jetzt zu dem und dem Projekt zum Beispiel, sondern auch im Bereich bewegte Schule. Wie lebt man da? Und wenn man da Ideen von ihnen aufnimmt oder auch spiegelt, wenn man das Gefühl hat, etwas funktioniert nicht so gut, da kann man mit ihnen zusammen Lösungen finden. Und da finde ich etwas, was die Faszination vom Lehrerberuf ausmacht, aus meiner Sicht. Mit dieser Gruppe, die man jetzt hier hat, mit dieser Klasse, die man hier hat, probiert man Lösungen zu finden, dass möglichst allen möglichst immer wohl ist und dass sie möglichst gut auch lernen können.
Ja, und das ist ja auch so schön, wenn man mit einer Klasse zusammenarbeitet, dann entstehen auch neue Rituale oder plötzlich eben merkt man Begeisterung, weil sie ihre eigenen Ideen reinbringen können. Also das kann ich auch sehr unterstützen. Wir kommen zurück zu deiner Ideenmappe und das zweite Kapitel heisst «Sich aktiv lockern». Da geht es vor allem um Mobilisierungs- und Dehnungsübungen auf dem Stuhl, am Tisch oder im Stehen. Die sind also nicht als Bewegungspause gedacht, sondern wirklich so als ganz kurze Sequenz im Unterricht. Oder wie würdest du die einsetzen?
Also eben da geht es darum, sich mobil zu halten, trotz dem Sitzen. Und das heisst, man zieht die Strukturen vom ganzen Körper in die Länge. Und ja, das sind kurze Einheiten. Und da empfehle ich auch, wie bei den Lernpositionen auch, die Aufgabe immer wieder im Unterricht einzubauen. Und nach dem gemeinsamen Ausprobieren können die Schülerinnen und Schüler auch da mit der Zeit die verschiedenen Übungen individuell nutzen.
Kannst du dir auch gerade ein paar Beispiele machen?
Ja, da geht's vor allem darum, dass der Oberkörper in unterschiedliche Richtungen gestreckt und gedreht wird. Der Rücken wird intensiv bewegt und auch die unterschiedlichen Bereiche der Beine werden in die Länge gezogen.
Wir kommen noch zum dritten und letzten Kapitel, sich lernen bewegen. Da geht's darum, dass die Schülerinnen und Schüler sich beim Lesen, Lernen und so weiter aktiv bewegen. Welche Ideen haben sich dort sehr bewährt?
Also mir gefällt halt einfach die grosse Palette an Ideen. Es geht ja um Lernen und Lernen ist individuell, bewegtes Lernen natürlich auch. Die Schülerinnen und Schüler sollen also verschiedene Möglichkeiten können ausprobieren, dass sie herausfinden können, welche Bewegungen, welche Positionen sie wann am besten einsetzen.
Für die Idee braucht es teilweise auch Material, wo sich nicht alle können leisten oder nicht als Klassensatz vorhanden sind. Auf der Karte hast du das aber bedenkt und auch im Kurs hast du mit uns ein bisschen postelt. Erzähl doch kurz von deinem selber gemachten Material.
Also ein Bereich, der sich fürs Lernen in Bewegung sehr gut eignet, ist Balancieren. Und dazu gibt es einen Haufen Ideen und Variationen. Und ich habe mich vor vielen Jahren schon gefragt, wie man die käuflichen Balancegeräte, du auch selber gemacht, könnt imitieren. Und ich bin dann auf die Zeitung gekommen und ich bastle dann mit Zeitung unterschiedliche labile Unterlagen und auf denen kann man einbeinig oder beidbeinig stehen. Und das ist eine grössere Herausforderung als beim Stehen einfach auf dem harten, auf dem ebenen Untergrund.
Hm. Hast du auch mit deinen Oberstufenschülerinnen und Schülern gebastelt? Also hast du die also auch wirklich selber umgesetzt?
Ja, klar.
Hast du auch solche Sachen daheim für deine Kinder?
Habe ich auch. Spannend ist auch, als ich diese Sachen entwickelt habe, da sind die Kinder noch kleiner gewesen, dass sie einfach sind schauen und man hat gesehen, wie Bewegungsanimation eben auch funktioniert. Oder Bewegungsanimation ist der falsche Ausdruck. Also wie, dass man Bewegungsfreude kann wecken kann.
Mhm.
Man muss häufig nicht sagen, vor allem die jüngeren Kinder nicht, mach mal einen Bürzelbaum, mach mal da, sondern es geht auch da wieder ums Vorleben. Und als ich da die Sachen entwickelt und erfunden habe, sind die Kinder gekommen und haben gefragt, was machst du da? Und haben es eben auch wollen ausprobieren. Mhm. Und das sind sehr schöne Beispiele, die ich auch mit den eigenen Kindern zum Beispiel im Wald häufig erlebt habe, dass ich eben selber auch etwas mache, dass ich dann auch an einen Baum anhänge und gewisse koordinative oder kräftigende Sachen ausprobiere. Und irgendwann wird es kommen und wird fragen, was machst denn du da? Mhm. Und probiert irgendetwas auch nochmal aus. Und das sind schon Formen, die mich sehr faszinieren. Man muss nicht anleiten, sondern man kann einfach mit ihnen auch miterleben und Bewegungsfreude vorleben. Mhm. Und da lange, dass sie dann eben auch da wollen nachmachen.
Ja, aber das finde ich mega schön, dass du das jetzt so sagst. An das habe ich jetzt gar nicht einmal gedacht. Und jetzt, wo du so erzählst, merke ich auch, oder auch gerade Kinder, die sich ja mit mir als Lehrperson haben wollen messen. Das ist ja auch ja, sehr eine grosse Motivation, ob sie könnten schneller sein als ich oder ob sie noch ein bisschen länger könnten klettern oder höher könnten klettern und so. Also ja, das sehe ich absolut, dass das ja sehr motivierend kann sein, wenn man es mit ihnen zusammen macht.
Genau, da finde ich einen wichtigen Punkt übrigens, dass man nach Möglichkeit mitmacht. Und da habe ich ganz viele Erinnerungen eben genau an so Sachen. Sie wollen sich mit mir messen und so. Und wunderschön immer, wenn ich alles gebe und trotzdem verliere. Also sie merken, dass ich alles gegeben habe. Mhm. Ich habe nicht extra verloren und sie sind besser. Und das ist etwas, wo Sportlehrpersonen kennen aus dem eigenen Unterricht, also es gibt immer wieder Schülerinnen und Schüler, die irgendwo besser sind und aus dem Fachunterricht sind wir uns da weniger gewöhnt, dass da mal jemand irgendwo besser ist und das sind für mich wahnsinnig schöne Situationen. Also sie können dann von sich selber zu Recht behaupten, da habe ich jetzt besser können als meine Lehrperson.
Ich glaube, deshalb sind sie immer so gerne mit mir Fußball spielen, weil sie gewusst haben, dass sie dann werden gewinnen. Wobei beim Springen ist es dann anders gewesen. Ja, wenn wir gerade schon beim Material sind, was ich für meine Klasse immer bestellt habe, sind ein Klassensatz Springseile, ein Klassensatz Footbags und Softball. Die gibt es nämlich kostenlos auf Schule bewegt von Swiss Olympic. Dort bist du auch Autor und Lektor. Ich habe das Angebot mega geschätzt. Auf der gleichen Seite gibt es auch hunderte von Bewegungsideen, unterteilte Bewegungspausen, die aktivieren und solche, die beruhigen und auch Aufgaben zum bewegter Lernen. Habe ich das richtig erzählt oder hast du noch Ergänzungen?
Also das ist richtig so. Bei Schule bewegt gibt es übrigens auch immer wieder neue Ideen. Also jedem Quartal wird wieder ein neues Special mit 15 Aufgaben publiziert. Und dafür fragen Schule bewegt Fachpersonen zum Beispiel von einer bestimmten Sportart an, ob sie ein paar Ideen könntet umsetzen oder könntet formulieren fürs Klassenzimmer. Und die Beschreibung kommen dann zu mir und ich schaue mal an, wie man die mit ein paar Anpassungen noch mehr könnte zum Strahlen bringen. Ich schaue also zum Beispiel darauf, dass die Aufgaben vom Kindergarten bis zur Sekundarschule durchführbar sind. Mhm. Und zwar möglichst einfach und dass sie Kind und die Jugendlichen möglichst gut aktivieren und dass der Spassfaktor möglichst hoch ist. Und dann nach meiner Überarbeitung ergänzt dann übrigens auch noch ein Experte zusätzlich Inklusionshinweis, also Umsetzungsvarianten für Menschen mit Beeinträchtigungen und dann wird das Ganze publiziert.
Mhm. Mir kommt gerade Sinn, dass ich das einmal in den Hausaufgaben sogar eingebaut habe. Bei mir haben sie ein Hausaufgabenheft bekommen, von Quartal zu Quartal. Und dann haben sie immer pro Woche eine Bewegungsaufgabe gehabt. Und die habe ich von der Schule bewegt gehabt. Und ich habe mir das A4 reinkopiert, wo sie dann eine Übung haben müssen machen. Und die tun die auch immer so verschiedene Varianten unterteilen. Also, dass es ein bisschen leichter oder ein bisschen schwieriger ist oder herausfordernder. Und, also, bei mir hat es sogar Bewegung als Hausaufgabe gegeben.
Sehr gut. Also ich liebe das, habe auch bei den eigenen Kindern auch immer geliebt, wenn sie nicht nur heimgekommen sind und haben Mathematik und Französisch Aufgaben gehabt, sondern auch noch Seiligumpen, irgendetwas ausprobieren. Und damit kann man zeigen, dass Lernen eben nicht nur kognitives Lernen ist, sondern auch motorisches Lernen. Und das ist für Kinder, Jugendliche insbesondere, natürlich sehr wichtig, auch für Selbstvertrauen, dass sie eben etwas neu lernen können.
Und in der letzten Folge zum Thema Stärken haben wir nämlich auch gemerkt, dass eben so musisch und sportlich begabte Kinder immer ein bisschen zu kurz kommen. Und dann ist es eigentlich wunderschön, wenn jetzt gerade Kinder, die sehr, ja, sich fest bewegen, die vielleicht eine Stärke haben in der Bewegung, dann auch zum Zug kommen.
Genau. Im Unterricht übrigens auch, finde ich auch eine Stärke von diesen Ansätzen, die man hat im Bereich bewegte Schule, dass wenn man zum Beispiel Französisch hat, dass dann, wenn man etwas anderes einbringt, macht ein Improvisationstheaterspiel, dass jetzt in dem Moment andere Schülerinnen und Schüler glänzen können als im klassischen französischen Unterricht. Und da weicht ein bisschen das Bild dann auf von einem bestimmten Fach, wo dann vielleicht ein Schüler oder eine Schülerin nicht mag. Und man kann so dann auch ein Fach mit Bewegung ein bisschen aufpeppen, dass es nicht mehr so schlimm wird für die einen oder sogar gut wird.
Das ist ja fast ein bisschen cool.
Genau.
Ja, und für die, die noch mehr Ideen suchen oder brauchen, du hast neben der Ideenmappe auch noch eine Ideenkiste verfasst. Die Box beinhaltet 160 Karten, eingeteilt in 8 Themen, und das sind deine Best-of-Ideen für drinnen, draussen, individuell, in Gruppen oder für ganze Klassen. Hast du die alle mit den Kindern ausprobiert?
Ja, da habe ich. Also all diese Formen plus noch ganz viel mehr habe ich ausprobiert. Das sind geschätzte 1500 Spiele gewesen, die ich in meinen Oberstufenklassen ausprobiert habe. Und ich habe sie dann von den Schülerinnen und Schülern bewerten lassen. Mhm. Und die bestbewerteten Spiele habe ich dann auch in Unter- und Mittelstufenklassen ausprobiert. Später habe ich einen Kindergartenturnen geleitet, wo ich auch wieder viel von dem ausprobiert habe. Und die Spiele, die auf allen Stufen sehr gut angekommen sind und tiptop funktioniert haben, die habe ich in meine Sammlung aufgenommen. Und die besten davon sind jetzt eben in dieser Ideenkiste zu finden. Und es ist übrigens eine Sammlung, die ich mir so eben gewünscht hätte. Und die ich nicht gefunden habe. Mit einem riesigen Repertoire an praxiserprobten Ideen, die für ein ganzes Lehrpersonenleben langen und viel Abwechslung bringen. Man kann auch dazu sagen, viele Kernideen stammen nicht von mir, sondern habe ich von irgendwo übernommen. Und mein Anteil war, dass ich dann alles ausprobiert habe, Anpassungen vorgenommen habe und Varianten ergänzt habe. Dafür habe ich mir immer wieder die gleiche Frage gestellt. Also, wie bringe ich noch mehr Bewegung ein? Wie mache ich das Ganze so einfach wie möglich? Und wie lässt sich der Spassfaktor noch erhöhen? Und jetzt können die Lehrpersonen die Bewegungspause selber auswählen. Die kann man auch zufällig auswählen oder auswählen lassen. Und sie entscheidet am besten zusammen eben mit der Klasse, wie viel Wiederholung zum Beispiel oder wie viel Abwechslung das auch braucht. Und schaut, dass zum Beispiel kooperative und kompetitive Formen in einem guten Verhältnis stehen für die entsprechende Klasse.
Also am Angebot mangelt es nicht, muss man sagen. Und was natürlich eben sehr cool ist, und ich glaube, viele Lehrpersonen und Eltern schätzen es, wenn es erprobt ist, wenn man es selber ausprobiert hat und nicht einfach nur eine Theorie bekommt, so könnte man es machen und es nachher aber scheitert an der Umsetzung. Also das ist mega lässig, dass du dich so, ja schon seit 20 Jahren, oder? Wo du dich für das Thema so fest einsetzt. Also das ist sehr lässig. Und noch ein Tipp von mir. Tanzen ist ganz eine coole Form von Bewegung und ist auch im Lehrplan 21 drin. Am 21. Oktober startet Say Hi 2024. Das ist eine europaweite Tanzaktion gegen Mobbing. In den letzten 3 Jahren habe ich selber mit meiner Klasse mitgemacht. Es gibt einen Song und sogar ein Tanztutorial. Super für alle, die 2 linke Füße haben wie ich. Man kann als ganze Klasse mitmachen oder auch privat in der Familie. Alle Infos dazu findest du auf srfkids.ch. Ich werde ganz viel von dem, was wir da besprochen haben, auf Instagram zeigen. Das ist die 7. Folge, also das erste halbe Jahr, wo es den Podcast gibt. Ich würde mich freuen, wenn du, der zulässt, ihn bewerten und weiterempfehlen. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Patrick, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Ich wünsche mir, dass Kinder Kind sein können, auch in der Schule. Und Jugendliche, Jugendliche. Schule muss Spass machen. Nicht immer, aber immer wieder. Und mit gemeinsamen Bewegen, Spielen und Lachen fühlen sich die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrpersonen besser und können dann auch bessere Leistungen zeigen. Und das sage ich übrigens den Lehrpersonen sehr gern. In erster Linie bringen sie natürlich Bewegung für die Schülerinnen und Schüler in Unterricht, aber selber profitieren sie eben auch von einer guten und lockeren Klassenatmosphäre.
Danke für das spannende Gespräch und dass du so lange sitzen geblieben bist. Ich glaube, jetzt müssen wir uns dann wirklich kurz bewegen.
Sehr gern geschehen, danke auch dir.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Neue Autorität kommt am letzten Montag im September. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.